Der Klimawandel ist im Alpenraum überdurchschnittlich zu spüren. Wie stark davon die Almen betroffen sind und wie sich das auf die Bewirtschaftung auswirkt, möchten wir heute in unserer Serie Agrar-Science-Wissen kompakt mit Dr. Thomas Guckenberger aus dem Institut für Nutztierforschung der HPLFA-Raum bei Gumpenstein besprechen. Thomas hat in seiner Arbeit wissenschaftlich wiederholt bei Projekten zur Almwirtschaft mitgearbeitet und kann daher die aktuelle Situation und das, was auf uns zukommt, sehr gut beschreiben. Lieber Thomas, herzlich willkommen zu unserem Podcast heute.
Ja, Andreas, danke wieder mal für die Einladung. Schön, wieder hier zu sein. Und gerne gebe ich ein bisschen Auskunft zu dem Fachgebiet, das du eben skizziert hast.
Ja, Thomas, du hast gerade aktuell einen Forschungsbericht, den hast du mit herausgegeben. Und der Forschungsbericht heißt in etwa so plus 2 Grad Celsius auf den Almen. Mhm. Und meine Frage ist, was bewirkt das, diese 2 Grad? Können wir da ein bisschen was erfahren von dir? Mhm. Was heißt das für das Futter, für die Tiere, für die Bäuerinnen und Bauern, für die Waldgrenze?
Okay. Ja, Andreas, wie du weißt, weiche ich immer der ersten Frage ein bisschen aus. Ja,
super.
Wir haben 1,5 Grad Paris-Ziel definiert, also unsere Vertreter weltweit haben das definiert. Und das ist einmal wichtig zu sagen, weil damit man mal weiß, wie viel 2 Grad sind. Also 2 Grad sind mehr als das, was wir uns global vorstellen, und zwar für die nächste Epoche. Mehr, also schon mehr haben, wir haben schon mehr, als wir eigentlich gesellschaftlich verhandeln derzeit. Und das ist jetzt nicht sehr überraschend, weil die Klimaforscher ja sagen, dass die Alpen ein besonderes Gebiet sind, also mikroklimatisch, dass also diese hohe Energie des Geländereliefs und diese Besonderheit, die dort das Wetter dann sozusagen infolge der Erwärmung ausüben kann, dass das halt dort stärker wirken wird. Und das ist vielleicht so das Erste, was ich sagen möchte. Es ist tatsächlich so, dass wir konnten nachweisen in unserer Studie, dass es auch so ist. Also dass das, was die Modellrechner gerechnet haben, und das tun sie ja schon länger, dass das aus der ferneren Vergangenheit beobachtet, über die Mitte des letzten Jahrhunderts bis heute, auch tatsächlich so eintrifft.
Tom, jetzt hat man ja bei den Almen, weiß man, es hat ja früher mal so Kaltphasen ergeben und die hat die Landwirtschaft extrem negativ berührt, weil denen ist das Futter daheim dann ausgegangen. Könnte man nicht jetzt sagen, es ist super, wenn es wärmer wird auf den Almen? Das hat ja auch Chancen, oder gibt es Risiken?
Nein, ich sehe das im Grunde einmal ein bisschen entspannt.
Okay.
Weil die Alm ist ja mal grundsätzlich ein Grenzertragsstandort. Als Landwirt kann ich das ein bisschen entspannter sehen. Als Biologe würde ich mir Sorgen um die Arten machen.
Okay.
Speziell in den höheren Lagen, weil die ja schon nach oben wandern.
Das heißt,
irgendwann können sie nicht mehr weiter nach oben wandern. Aber
der Druck kommt von unten, es kommen Orten, die sonst also noch nicht so hoch raufgegangen wären, kommen nach oben und die, was oben sind und ihren Evolutionsvorteil, den verlieren sie dann?
Naja, sie können ihn schon nutzen, aber sie müssen höher wandern. Und
deshalb pflanzen
ist halt sehr langsam.
Das geht halt nicht so schnell.
Ja. Wenn man denkt, also diese Aussage, 2 Grad mehr, dann möchte ich mal den Zeitraum zuerst abfassen. Begonnen hat das Ganze 1993 bis 1996 mit einem Forschungsprojekt. Das war das Höhenprofil Jonsbach. Das war so ein interdisziplinäres Projekt da in Gumpenstein. Ich bin zufällig gerade 92 gekommen, also war dann von Anfang an mit dabei, schon bei der Flächenauswahl, und habe den damaligen Versuch schon begleitet, der so ausgeschaut hat vom Design her, dass zwischen Trägelwang und Hieflau, also Trägelwang liegt am Schoberpass in der nördlichen Teil der Steiermark, Hieflau liegt dann sozusagen am Ostausgang des Gesäuses, innerhalb einer sehr kurzen Strecke, das sind nämlich 16 Kilometer Luftlinie. Auf diesen 16 Kilometern findet man 2 Gesteinsarten, nämlich
Kalk und
kristallines Gestein sozusagen.
Ja.
Und da haben wir 16 Flächen installiert. Und zwar auf jeder Seite, also es schaut aus wie so ein M, und auf jeder Seite haben wir sozusagen 4 große Versuchsparzellen angelegt damals, nämlich auf 11, 13, 15
und 17 Stufen
der Seehöhe.
Okay. Genau. Und das bei 2 Nord-Süd da dann?
Oder? Ja, natürlich. Nord-Süd und 2 Gesteinslagen.
Cool. Cooler Versuch.
Und war wirklich toll und gibt ein ganz Heft an Ergebnissen darüber. Ich glaube, es ist die beste Arbeit, dieses Heft von damals noch, weil einfach die ganzen Wissenschaftler, und in dieser Zeit muss man sagen, da ist noch viel Grundlagenwissenschaft betrieben worden. Das ist, waren Menschen dort, die Bodenprofile ausgraben haben, die Wurzeln sich angeschaut haben, die Artenvielfalt ganz genau erhoben haben. Wir haben sogar damals in unserem Bereich so große Parzellen gehabt, dass wir das Futter, das wir geerntet haben,
genau
nach Gumpenstein gebracht haben, künstlich getrocknet haben und Verdauungsversuche gemacht haben. Mhm. Ich glaube, das sind die einzigen Verdauerlichkeiten von allem Futter, die überhaupt also in vivo, also am Tier, jemals erhoben worden sind. Mhm. Ja, was haben wir festgestellt, so grob?
Nein, und das hast du jetzt genutzt und jetzt wieder, oder?
Ja, genau. Was haben wir damals so grob festgestellt? Also damals, oder was haben wir damals so grob gesehen? Wir haben natürlich gesehen, dass mit der Höhe sich vieles ändert. Das war jetzt nicht überraschend, dass der Boden anders ist, die Nährstoffverfügbarkeit der Pflanzen, dass es auch andere Pflanzen dort wachsen, dass es ein bisschen einen Einfluss gibt, was die Ertragslage betrifft zwischen Süd und Nord, so zeitlich ein bisschen verschoben, und dass es vor allem in der Biodiversität zwischen Urgestein und Kalk keinen großen Unterschied gibt. Mhm. Also eigentlich abkackelt. Sozusagen das, was man vermutet hat, die These wurde sehr schön bestätigt. Gut, lange Zeit, du siehst es, der Bart ist grau, damals habe ich noch so Locken gehabt lange. Und ist natürlich dieses Thema des Klimawandels schon seit einem Jahrzehnt spürbar. Also haben wir uns gesagt, wenn wir schon über das sprechen, dann müssen wir versuchen, die längsten Zeiträume zu bewerten, die halt wir bewerten können hier in Gumpenstein. Und da gibt es Dauer, halt da ist eine Möglichkeit, so Dauerversuche zu analysieren, beziehungsweise, was wir gemacht haben, ganz genau, wir haben den Versuch wiederholt.
Okay.
Also mit dem gleichen Design, an denselben Flächen, halt nicht mit so einem großen Aufwand.
Also ich seid noch einmal hingegangen und habe es an den gleichen Stellen noch einmal gemacht.
Haben dort wieder Flächen eingezäunt, haben auf diesen Flächen, die natürlich nicht ganz so groß waren, weil wir nicht Futter für eine Hammeluntersuchung geerntet haben, haben wir wieder die Flächen unterteilt, so dass wir sozusagen zu einem Haupterntezeitpunkt einen Teil der Fläche geerntet haben und etwas früher und etwas später. Botanik hat wieder die Artenvielfalt untersucht. Und was natürlich eine Neuerung war, wir haben in Jonsbach, das liegt ja am Rande des Nationalparks Gesäuse, und dort haben andere Forschungspartner aus Österreich ein ganzes Netz an Klimastationen installiert, auf die wir heute zugreifen können. Das war bei der ersten Wiederholung ein bisschen anders, das möchte ich nur erwähnen. Kurt Grimberger, da aus unserem Haus, hat ja damals sozusagen Klimastationen gebastelt und gebaut
und aufgetragen.
Und aufgetragen und gewartet im Winter unter großen Mühen. Und man sieht schon, dass also auch diese Daten, die er damals gesammelt hat, dass die schon super, auch wenn sie so self-made waren, schon
sehr valid waren.
Gut gemacht waren.
Genau. Und aus dem ergibt sich dann die 2 Grad plus.
Ja, und jetzt können wir einfach schauen, 1993 bis 96, 2016 bis 2019, und da sehen wir in den entscheidenden Monaten für die Almwirtschaft, April, Mai, Juni, Juli, schwankt natürlich, logisch, hat es in dieser Zeit schon mehr als 2 Grad mehr. Darum heißt es ja auch plus 2 Grad plus.
Okay.
Aha. Kleiner Gag.
Und was ist die Konsequenz jetzt? Das hat ja vielfältige Konsequenzen, oder? 2 Grad mehr Vegetationsdauer, oder?
Genau, das ist der Punkt. Also das Frühjahr kommt früher.
Das Frühjahr kommt früher.
Genau, das Frühjahr kommt früher. Mhm. Und dann ist einfach die Landwirtin oder der Landwirt gefordert, das im Auge zu haben, um früher auf die Alm zu gehen. Also das ist einfach nicht so verschlafen, was denn da stattfindet, weil wenn er das verschläft, und du weißt ja, wir haben ja auf den Almen großen Flächen, dann ist er halt den ganzen Sommer im Grunde hinterher.
Das heißt, es ist wie bei der Kurzrasenweide oder sozusagen, ich muss den richtigen Zeitpunkt mit dem Einstieg erwischen, damit die, also da sage ich immer, es hat dann bei uns einen Spruch gegeben, früher, wer im Frühling die Alm als erstes bestößt, hat im Herbst am längsten eine grüne Alm.
Genau.
Das trifft dazu, oder?
Hundertprozentig, weil ja sozusagen auch auf den Almen ein zweiter Aufwuchs nachwächst. Und wenn ich das nicht schaffe, dass die Tiere so den ersten Aufwuchs räumen, halt, dann wächst nichts nach.
Ja.
Und dann hast du einfach wirklich heillos altes Futter.
Ja.
Völlig verholzt, eigentlich ungeeignet.
Also wir können als erstes schon sagen, rechtzeitig auf die Almen gehen, oder?
Genau. Jetzt gibt es natürlich Probleme, nicht? Weil
Spätfröste oder Wintereinbruch noch einmal, oder?
Genau, 2 Herausforderungen gibt es. Die erste Herausforderung ist, dass sie die Natur nicht an meine Expertise hält, die ja nur Durchschnittsexpertise ist.
Jedes Jahr ist anders.
Vor 2 Jahren, wenn du dich erinnerst, Mai, total kalt, Anfang Juni, also extrem schlecht, oder? Viel schlechter als die Jahre vorher. Ganz ein schlechter Start in die Almsaison. Nicht einmal viel Schnee auf den österreichischen Bergen, aber halt einfach einen ganz kalten, verregneten Frühling, Spätfrühling. Unmöglich, auf die Alpen zu gehen. Wir sind ja vor 2 Jahren dann in Tirol mit großen Schafherden unter dem Druck, weil in Tirol kein Futter mehr war, mussten wir gehen. Und es hat nicht gut. Es hat nicht gut funktioniert. Die Tiere leiden da. Die brauchen ja kontinuierlich Futter und haben dann den ganzen Sommer irgendwie sind sie dann so hinterhergehängt in ihrer Entwicklung ein bisschen.
Okay.
Also wissen, es könnte früher beginnen, gut beobachten, ob es denn wirklich so ist.
Ein paar Heilbeeren mitnehmen?
Ja, vielleicht auch das. Auf der Alm Vorsorge betreiben. Auch vielleicht auch für andere Wettereventualitäten, weil mit dem Klimawandel sind ja Extremereignisse verbunden.
Ja.
Vielleicht schneit es einmal, aber zu einem Zeitpunkt auf höheren Almen, wo ich noch nicht rechne. Und ich glaube schon, dass unsere Betriebe in der Lage sind, das gut zu dealen, weil die Alpen sind ihnen wichtig und man schaut eh immer ein bisschen mit dem Herzen dorthin. Der Ratschlag sozusagen, jetzt früher gut zu beobachten und früher auf die Alpen zu gehen, den können sicher viele Folge leisten, weil die Bäuerinnen und Bauern, denen liegt schon was an der Alm. Und im Grunde schaut man eh immer schon, geht schon, oder? Aber alle können das nicht machen, weil manche sind einfach Servitutsnehmer oder haben eine rechtliche Situation und die haben dann einen verpflichtenden kalendarischen Auftriebstag. Und das ist natürlich da ein Nachteil, weil die sind nicht flexibel, aber damit sie nicht diesen Nachteil des alten Futters erleiden, haben sie zumindest die Möglichkeit, höher einzusteigen.
Höher heißt von der Seehöhe.
Genau, höher. Im Geländeprofil höher, weil du weißt ja, die Temperatur hat ja mit der Seehöhe was zu tun. Und sie kämen dann einfach, sie müssten einfach 300 Meter oder eine Gehstunde, man sagt so 300 Meter, höher einsteigen, oder? Um die Vegetation wieder dort abzuholen, wo sie gerade
ist. Und was tue ich mit dem unteren?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also das ist halt einfach, das ist der Wandel, der Preis sozusagen, der damit einhergeht.
Vielleicht könnte man kurz drüber weiden und dann gleich einmal auf wie. Also ich glaube, ich muss es schon nehmen, das untere auch, oder?
Ich glaube, die vernünftigste Variante wäre da einfach diese Stichtage anzupassen, weil eigentlich wird was immer du tust, das wird am Murks bleiben. Besser war, dass also diejenigen, die diese Rechte halten, das einsehen, weil ja der Nutzen nicht nur auf der Seite des Bauern ist, der diese Servitut nimmt, sondern sicher auf der anderen Seite im Sinne dessen, dass die Almfläche dort weiter bewirtschaftet wird oder dass also die Kulturlandschaft auch erhalten bleibt und die Nutzen bleibt. Und ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren ja auch einige Diplom-Matura-Arbeiten mit Schülerinnen bei uns aus dem Haus gemacht. Und die haben auch Jäger und so befragt, Stakeholder der Almwirtschaft. Ja. Und ich glaube, diese Zeit, wo man so schwarz-weiß gedacht hat, so, wo die Grundbesitzer, die Jäger waren, gesagt haben, nein, die Bauern,
das muss ruhig werden auf der Alm und
sein. Das mag schon sein im Herbst, aber so, die Fronten sind eigentlich aufgelöst.
Ich glaube, ganz gut sie vertragen. Wenn es jetzt länger wird, müssen ja die Erträge zunehmen, oder?
Genau.
Und die Futterqualität wird sich auch verändern. Was kannst du sagen?
Wenn du dem folgen kannst, oder, dann wird sich eigentlich kaum was ändern. Wenn du die Tiere hast, also den
Tierbesatz. Den Ertrag schon.
Naja, wenn du richtig einsteigst, sozusagen, dann hast du immer so diese gleiche Futtermenge und die Vermutung, dass du dann länger, also insgesamt längere Almperiode hast, die gilt natürlich.
Also ich habe mehr Ertrag schon.
Ja, in Summe.
Ja, in Summe.
In Summe, aber nicht pro Fläche, sondern über die Zeit. Also die Funktion ist die Zeit. Wenn du spät kommst, oder? Weil du gefragt hast, was passiert mit dem Futter, wenn du spät kommst, dann hast du auch mehr Ertrag, 14%.
Aber wissen wir was.
Stink, genau.
Holz.
Und das sind dann einmal 0,3, 0,4 ME weniger. Das klingt jetzt nicht viel, aber
umsetzbare Energie, also?
Ja, genau, umsetzbare Energie. Das klingt jetzt einmal auf den ersten Hieb nicht viel, aber wenn du überlegst, wie schmal das Band der Energiebreiten ist bei solchen Futter, dann ist das die Hälfte des Erfolgs.
Das heißt, die Zunahmen sind dann schlechter oder die Leistung der Tiere oder?
Also es passiert jetzt nicht das, was im Stall passiert, wo wir das so direkt eins zu eins abgreifen können, sondern es passiert einfach tatsächlich, dass die Almflächen, wenn sie groß genug sind, die Tiere haben ja nur die Chance zu selektieren, die selektieren sehr stark. Und wenn du, du hast das sicher selber auf Wanderungen auch schon gesehen, weil du hast das scharfes Auge für die Weide, das wissen wir alle. Das sind also so diese Almen, die wir dann sehen, wo so die einfach nicht ausgefressen sind. Wenn du im August gehst, siehst so schon teilweise geweidet um die Steine, dazwischen drinnen so Flächen und es steht viel Holz vor da
rum. Das heißt, du wirst zweimal bestraft. Im Prinzip hast du schlechte Futterqualität und auch eine uneinheitliche Nutzung der Alm, oder?
Ja, genau. Ja. Und das, wenn du in die Situation kommst und wenn du dann kein Management machst, dann verlierst du deine Alm.
Management, was verstehst du daran? Koppeln
ja,
oder so?
Ja,
oder?
Du musst überlegen, dass die guten Flächen gleichmäßig nutzt, weil sonst fängt der Almrausch zum Wachsen an, die Schwarzbeere, Heidelbeere, dann verlierst du halt sozusagen an Wert auf der Alm am Ende des Tages. Okay. Also tatsächlich, und darum habe ich gesagt, es reißt mir jetzt nicht vom Sitz, wenn ich 2 Grad plus 2 Grad sage, also es reißt mich schon vom Sitz, von der Dramatik her. Und das ist so ganz klar bestätigt, sich so klar bestätigt,
findet statt.
Dass es einfach so ist, oder? Aber die Bäuerin und den Bauern würde den Rat geben, sich da jetzt nicht narrisch machen zu lassen.
Sondern damit zu arbeiten, oder?
Auf der Alm kann man immerhin nur mit diesem Faktor Zeit arbeiten. Mhm. Also da kann man noch viel tun. Viel schlimmer wäre diese Aussage im Achfeld oder so, wo du einfach wenig tun kannst.
Es wird ja nicht nur wärmer, sondern im Schnitt im Sommer ein bisschen ungünstigere Niederschlagsverteilung, also Wasser wird knapper. Ist auch ein Thema, oder?
Ja, also das Gesäuse ist halt liegt gut. Das ist also so quasi noch im Nordstau. Und wer die Almen im Allgäu oder so da bei uns am Loser gesehen hat, der weiß, der Nordstau ist super. Mhm. Weil alles, was vom Atlantik aus der Nordwestwetterlage kommt, trifft als allererst einmal dort auf
größere Berge. Dort habe ich nicht das Problem.
Und dann hast du nicht das Problem in Österreich.
Ja.
Klammer auf, wenn du aber Kalk hast, dann hilft dir das schon einmal nicht gar so viel.
Weil das Wasser dahin ist.
Genau, das Wasser ist da dahin. Weswegen diese Kalkalmen, auf die war es immer schon wichtig, irgendwie Wassermanagement zu betreiben. Und im Jura, in der Schweiz, die haben ja eine ähnliche Bodenstruktur dort und auch eine ähnliche Niederschlagssituation. Die bauen jetzt alle wie Wildzisternen. Also alle Almgebäude werden versehen mit großen Zisternen unterirdischen.
Für Trinkwasserversorgung. Bachwasser,
genau. Mhm. Für die Trinkwasserversorgung. Wenigstens die Trinkwasserversorgung
der Tiere. Da reden wir nicht über den Pflanzenbestand, sondern über die Tiere selber.
Das ist keine Chance.
Also es wird möglicherweise für die Pflanzen knapp, aber auch für die Tiere selber oder für die Almhalter und die Almwirtschaft.
Auf diesen Gesteinsformationen, wo es einfach kein Wasser zusammentut, ist auch das Tränkewasser sehr schnell ein Problem.
Okay.
Und dann haben wir noch, um das fertig zu sagen, dann haben wir natürlich in Österreich diese südalpine Lage, die ist natürlich zach.
Also Kärnten, Norwegen?
Ja, sicher. Mhm. Südtirol, also die Nordtiroler Täler, die schon nach Südtirol neigen, die sind fast aride.
Okay.
Aride, werden zusehmend aride Lagen. Und wenn man ein bisschen nach Süden schaut, in die Region Carnia, nach Italien, die ja jetzt nicht so großartig sich unterscheidet, zumindest vom Oberkärntner Raum, dann sieht man dort, dass die sind im August, sind die alle wieder runter verdäumen. Weil das wird dann einfach zu trocken.
Mhm. Das heißt, das verschiebt sich dort die Almsaison ein bisschen nach vorne
eigentlich. Und deswegen ist diese Hoffnung auf Mehrwert, die wird sich nur dort also auf mehr Ertrag und mehr Potenzial.
Wo das Wasser nicht knapp ist.
Wo das Wasser da ist. Dann geht es, wenn das Wasser nicht da ist, geht es natürlich. Dann heißt es, noch früher die Frühjahrsfeuchtigkeit zu nutzen.
Und vielleicht kommen wir zum Schluss, oder nicht zum Schluss noch, aber es verändert sich nicht nur der Ertrag, die Qualität des Wassers, sondern auch die Pflanzen, hast du vorher angeredet. Genau. Was kann man da, und wahrscheinlich dann natürlich auch die tierische Biodiversität, wird sich auch verändern.
Also so fein haben wir es nicht aufgelöst.
Ja, aber du kennst die Literatur ein bisschen, oder?
Kollege Blaschka hat Pflanzen erhoben und hat die Pflanzensituation verglichen mit den Daten, die damals von der Kollegin Sobotik erhoben worden sind. Also die hat das damals schon sehr akribisch gemacht, mit der gleichen Methode. Und man sieht leichte Verschiebungen, aber sie sind noch nicht so, dass man sagen könnte, sie wären signifikant.
Mhm.
Also das ist nicht der Punkt. Die größere Gefahr, die sozusagen eher da ist, ist, dass es zur Verdrängung kommt. Weil verholzte, manche Unkräuter, der Salbei, die Brennnessel, wenn denn die Nährstoffe da sind, Grünerlen, also so Pflanzen, die halt einfach sehr raumgreifend sind, wenn die nicht mehr geerntet werden,
dann verpuscht's.
Dann nehmen die halt den anderen einfach den Lebensraum weg. Es gibt die dann schon noch, aber...
Du hast ja mit der Waldgrenze ein bisschen beschäftigt.
Genau.
Die geht auch nach oben, oder?
Ja, logisch. Wir haben da schon, das ist aber schon 10, 12 oder bald 15 Jahre her, glaube ich, haben wir Modellierungen gemacht der Waldgrenze in Österreich, in Nordalpinen, in Südalpinen Lagen. Haben uns damals schon geschaut, in den Schladminger, da waren so Transekte, so Linien entlang des Berges, wo wir Bäume umbohrt haben und geschaut haben, wie alt die sind. Und ja, natürlich sieht man immer mehr sozusagen Bäume, Lärchen bevorzugt oder Kiefern, die oberhalb der Waldgrenze jetzt schon, also aufgegangen sind die immer, aber sie sind nichts geworden, weil es
dann das ist rau war.
Das war zu rau, oder?
Das wandert dann.
Man merkt schon, die kommen jetzt und das ist halt eine langsame Entwicklung. Also das Ende, wir beide erleben das nicht. Aber man sieht, es beginnt zu funktionieren, dass die Waldgrenze nach oben klettert.
Okay. Also Almarbeit schwenden und so, wenn man es offen halten will, wird weiterhin ein Thema bleiben. Und jetzt komme ich schon zu einem anderen Thema, das hat jetzt nicht direkt mit dem Klimawandel was zu tun, aber du hast ja auch damit beschäftigt, wie wichtig die Almen zum Beispiel für die Ökobilanz eines Betriebes sein können oder wie positiv das ist. Aber welchen Wert Almen für Österreich haben, nicht nur im Tourismus, sondern auch in der Landwirtschaft oder haben könnten in der Kommunikation auch zum Konsumenten hin. Kannst du uns dazu vielleicht ein bisschen was sagen?
Ja, unbedingt. Danke, dass du das auch noch einbringst in das Gespräch. Man weiß ja, dass in dieser Ökobilanz oder in der Umweltbewertung für also alle, die zuhören und zusehen, da ist es ja so, dass also wir Emissionen haben, so direkt am Betrieb. Also wir haben Umweltwirkungen, die verursachen wir halt einmal selber, durch das, dass wir Tiere halten oder den Boden bearbeiten. Und wir haben aber noch Umweltwirkungen, weil wir die holen wir uns draußen rein, weil wir Futter kaufen oder weil wir einen Traktor haben oder
einen Stall bauen.
Genau. Ja. Und im Grunde, die Alm braucht fast überhaupt keine Infrastruktur. Das ist einmal super. Das ist ein ganz entscheidender Vorteil, weil der Almstall, so er denn überhaupt noch genutzt wird, das hat jetzt nicht ganz die große Tradition, außer man hat Milchviehalmen. Dieser Almstall ist in aller Regel aus Holz gebaut. Meistens sind sie sehr alt, diese Bauten.
Also abgeschrieben,
genau.
Also
auch bei der Emission. Und es gibt keine Maschinen oder im Grunde auch so gut wie keine Betriebsmittel, weil die Mineralstoffversorgung, die wir dort auf der Alm ja trotzdem geben und sollte, die fällt fast nicht ins Gewicht.
Ja. Also wir machen eine Low-Input-Landwirtschaft.
Low-Input.
Ja, ja.
Also wirklich, das weniger geht nicht. Und zugleich ist das super fürs Tierwohl, auch so eine Umweltwirkung, also positive Effekte. Und was passiert jetzt? Wenn ich 100 Tage auf die Alm gehen kann, dann habe ich zwei Effekte. Erstens kann ich meinen Heimhof besser nutzen, weil es bleibt mir Futter über, das ich jetzt sonst als Weide zur Verfügung stellen müsste.
Das war ja früher der Grund, warum die Betriebe auf die Alm gegangen sind, oder?
Vollkommen klar, da waren deine blöd, unsere Vorfahren. Und das heißt, du kannst ein bisschen mehr Tiere halten und hast dann aber trotzdem im Grunde die gleiche Infrastruktur, deine annähernd gleiche Infrastruktur, Maschinen, Gebäude und hast dann die Chance, sozusagen in der Zeit, wo du im Tal bist, hast du eine bessere Produktionsperformance. Mhm. Also du hast zwei Effekte. Eine bessere Effizienz in der
Betriebsbewirtschaftung.
Und dann,
die nicht viel Fußabdruck hat.
Fast einen Freischuss sozusagen im Sommer auf der Alm. Das führt dazu, dass einfach die Umweltwirkungen im Hinblick auf die Produktivität sinken. Also das, perfekt.
Das heißt da, du bist auch ein Vertreter, der die Almwirtschaft auf alle Fälle erhalten will und dass die Bauern auch unterstützt werden, die Almen gescheit zu nutzen, oder? Möchten jetzt vielleicht nicht über den Wolf diskutieren oder über andere Dinge. Aber wir haben ja auch ein Förderungssystem in Österreich, wo man versucht, die Almen zu bewirtschaften. Ich glaube, das sind alles wichtige Punkte, oder?
Es gibt wohl zu Recht ein sehr großes Wohlwollen, weil gerade weil die Förderungssysteme sind ja nicht in diesem Bereich nicht nur auf Produktionsleistung ausgelegt, sondern da geht es ja um viel mehr, da geht es um Ökosystemleistungen, das ist der Begriff dafür. Mhm. Und im Grunde kriegst du, auch wenn Geld ausgegeben wird dafür, nirgends so viel Ökosystemleistung für kleines Geld wie in der Almwirtschaft.
Okay.
Wenn du das versuchst in einem Stadtpark, und also wenn du diese Leistung direkt zur urbanen Bevölkerung bringen willst, nur auf kleinen Flächen gibst viel, viel mehr aus, sozusagen.
Das heißt, Biodiversität zu schaffen dort, oben ist viel, viel besser
angelegt aus deiner Sicht. Ja, okay. Bedingt, oder? Und da haben wir auch die Flächen, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja,
sozusagen.
Ja.
Ja, man kann es ein bisschen ausweiten, so in die Zukunft, oder? Man kann sich überlegen, wo geht es hin?
Ja, wo geht es wirklich hin? Es werden immer weniger Tiere, oder?
Auf der Also, ja, aber es ist doch noch erfreulich gut, muss ich sagen. Also es ist hat nicht so diesen fatalen Einbruch, wie wir in anderen Produktionssystemen sehen. Der Almbauer ist schon standorttreu, auch mit seinen Tieren. Also er kommt wenigstens mit Tieren hin, es werden weniger. Das ist jetzt aber noch kein ganz großes Problem, weil er, wenn er gut managt, kann er das noch gut machen. Mhm. Also diese große Standweide, die Alm als eine große Standweide zu sehen, ist da sicher kein guter Plan.
Ja.
Sondern musst du
koppeln
und wirklich ein bisschen durch die Alm fahren. Und vielleicht, wenn du wirklich ein bisschen weniger Tiere hast, sagen, heuer gehe ich dorthin, nächstes Jahr nicht, übernächstes Jahr gehe ich wieder dorthin auf, sagen wir mal, irgendein kleineres Almkar, das halt nicht so direkt im Zentrum da im liegt.
Ja.
Also da ist vieles möglich.
Und da gibt es auch sehr gute Bildungsprodukte,
also
wo es Broschüren gibt, wo man die Bauern da begleitet.
Alma.de hat richtig fetten Ordner rausgebracht, alle Aspekte abbildet, die Almwirtschaft bieten kann.
Okay. Also Tom, wenn ich es jetzt so zusammenfasse und du kannst mir dann ergänzen, also es wird sich auf den Almen sehr viel verändern, aufgrund des Klimawandels. Du siehst es teilweise nicht dramatisch, wenn man richtig reagiert darauf. Es gibt Regionen, wo es Wasser knapp wird, dort wird es schwieriger.
Mhm.
Was würdest du also noch zusammenfassen
zum Schluss? Wenn ich es noch ganz ein kleines bisschen relativieren kann, ich sehe diese +2 Grad nicht dramatisch.
Nein,
jetzt noch nicht, weil man sieht, dass man konnte beobachten, dass alle das gesamte Produktionssystem und dann das Ökosystem elastisch genug war. Aber ich mache mir schon Sorgen, wo es hingeht.
Mhm.
Weil wenn in 25 Jahren 2 Grad gehen und wir ganz klar wissen, wenn wir nicht die fossilen, die Kohlenstoff, also die CO2-Freisetzung beenden, oder? Dann haben wir irgendwann 4, 5, 6 Grad, ich weiß es nicht.
Auf den Almen herunten, war das ein Wahnsinn.
Auf den Almen, oder? Ja. Das ist durchaus möglich.
Ja.
Und es gibt auch Prognosen in diese Richtung. Und diese Prognosen waren schon in der Vergangenheit nicht falsch, möchte ich sagen. Es ist nicht nur so ins Trübe gefischt. Und dann irgendwann verliert dann auch das an Bedeutung, was ich gerade gesagt habe. Weil diese Elastizität hat ihre Grenzen. Mhm. Auch auf den Almen.
Ja. Ja, ja, ich habe mit den 2 Grad plus jetzt nicht gemeint, dass global ist das ein Wahnsinn, 2 Grad plus. Aber auf den Almen haben wir noch ein bisschen sozusagen Spielraum, weil es insgesamt, wenn man es aus der Produktionsseite sieht,
nur, dass es möglich ist, oder dass es so ist, wie es ist.
Ja.
Wir müssen voll in die Eisen, aber voll. Mhm. Also ich bin unbedingt der Verfechter dafür, aber frag mich nicht, wie wir es machen, weil ich sehe die Zähheit unserer Gesellschaft, die ja im eigenen Soft, im eigenen Wohlstand schmort und immer 100.000 Ausreden hat, warum irgendwas nicht geht.
Ja.
Und das ist fast Fatalismus, was wir momentan machen. Und auch wenn es möglich ist für unsere Bäuerinnen und Bauern, das jetzt zu handeln, aber irgendwann wird das auch das nicht mehr möglich sein. Ja. Und deswegen möchte ich schon einmahnen, wirklich diese Energiewende vor allem so rasch als möglich zu vollziehen, um diese drohenden Ereignisse möglichst klein zu halten, zu verhindern, sind sie eh nicht mehr, und vor allem auch den nächsten Generationen doch irgendwie ein lebenswertes Leben zu hinterlassen.
Ja. Thomas, ich möchte mich recht herzlich für das Gespräch heute bedanken. Du hast uns sehr viel Neues mitgegeben, das uns einerseits ein bisschen Mut macht. Wir können uns anpassen an den Klimawandel, uns aber auch auffordert, etwas zu tun, um den Klimawandel möglichst gering zu halten. Da ist die gesamte Gesellschaft gefordert. Wir werden uns in unserer Arbeit bemühen, die Bäuerinnen und Bauern bestmöglich zu begleiten in diesem Veränderungsprozess. Unsere Podcast-Serie endet noch nicht, also wir schauen uns ganz viele Themenbereiche an und ich lade Sie ein, bei uns auch dort wieder dabei zu sein und zuzuhören. Auf Wiederhören.